Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch in einer schwierigen Zeit. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, liebe Hörerinnen und Hörer in nah und fern. Ich kann das von mir behaupten und deshalb laufen alle meine Sendungen auch wie gewohnt weiter. Aufgrund der aktuellen Situation habe ich für diese Sendung viel experimentieren müssen, weil wir zurzeit nicht die Studios nutzen können, sondern von zu Hause arbeiten, mit allen Problemen, die das mit sich bringt. Für die heutige Sendung habe ich dennoch drei verschiedene Themen ausgewählt. Zunächst ein Interview mit meiner Co-Moderatorin Aline Bauerfeind. Sie moderiert mit mir die Kindersendungen und organisiert in ihrer neuen Tätigkeit als Koordinatorin und Organisatorin die jüdischen Kulturtage 2020 in Erfurt. Sie hatte noch im März Gelegenheit, eine Reise nach Israel zu unternehmen. Der Nachhaltigkeitsreport fällt heute etwas kürzer aus. Das Gespräch mit Josef Ahlke habe ich über FaceTime aufgezeichnet. Und ich möchte wissen, wie auf dem Bereich der Nachhaltigkeit zurzeit gearbeitet wird. Roland Barbour hat in über 60 Exkursionen in und um Erfurt seine nähere Thüringer Heimat erforscht. Mit seinem Bericht schließen wir die Sendung dann ab. Zunächst ein Interview mit meiner Co-Moderatorin Aline Bauerfeind. Und mein Kollege Lutz Balzer hat sie interviewt.
Aline, du warst Anfang März noch mit einer geführten Reise in Israel. Du sagtest, dass ihr sehr viele Ziele angefahren habt und nun eine Fülle von Eindrücken verarbeiten müsst. Jerusalem war für dich besonders beeindruckend. Warum?
Ja, hallo erstmal. Zu deiner Frage, in Tel Aviv, Jaffa und den umliegenden Orten, die wir unter dem Thema 100 Jahre Bauhaus abfuhren mit dem Reisebus, hatten wir schlicht und ergreifend nicht so viel Aufenthalt. Deshalb war Jerusalem mit 4 Tagen einfach total überwältigender, intensiver vom ganzen Aufbau der Stadt, den man in der Zeit einfach kennenlernen konnte. Ja, ich habe da verwinkelte Ecken und Menschen gesehen, denen man einfach viel näher kam im Stadtgeschehen, ob Moslem, Jude oder Armenier. Der Gesamteindruck, dass jeder Clan sozusagen wusste, okay, in den Stadtteil darf ich und da halt nicht und dann wieder dort eher. Ja, und dann befand ich mich auch auf einmal mitten in der Stadt am Wiener Konzil, wo ich erstmal Apfelstrudel aß und meine eigene Sprache eigentlich wieder erstmal verstand. Beeindruckend fand ich vor allem das Stimmengewirr von Hebräisch, Russisch, Arabisch. Das war total beeindruckend. Klar, was ich verstand, war eher sowas wie Germania, Corona, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich habe auch tolle Wörter gelernt wie Balaga, was Chaos bedeutet. Und ich fand, das war sehr aufschlussreich.
Was waren so deine Ziele in Jerusalem? 4 Tage kann man ja doch einiges machen.
Das stimmt. Wie gesagt, so ganz frei war ich nicht, weil ich ja unter dem Reisetitel 100 Jahre Bauhaus mit einer großen Gruppe gereist bin. Von daher hatten wir natürlich unsere Programmpunkte. Aber wenn wir dann mal frei hatten, und das war vor allem dann auch, wir sind am Schabbat, also am Freitag dorthin gereist. Und da habe ich die Chance ergriffen und bin natürlich sofort zur Klagemauer halt hin, weil ich das unbedingt sehen wollte. Und das war eigentlich so eins der eindrucksvollsten Momente dort in Jerusalem. Erstmal der Weg dorthin, super verwinkelt, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Wir sind da sozusagen schon fast unterirdisch durch die Märkte dort erstmal hin. Und natürlich auch kontrolliert worden, dass wir nichts mit hingenommen haben. Und dann stand ich auf einmal auf einer Treppe und konnte dann Männer singen und tanzen hören. Und das bei strömenden Regen. Ich war wirklich pitschnass bis aufs Unterhemd. Aber die haben sich alle dort gefreut und trotz des Regens, die hatten auch auf ihren tollen, eindrucksvollen Hüten, die mit ganz tollen Pelz bestückt waren, hatten so große Plastiktüten, damit das ja nicht nass wurde. Und dann haben die sich alle an die Klagemauer gedrängt. Spannend für mich war jetzt natürlich zu sehen, dass die sehr gläubigen orthodoxen Juden dann auch ja aufgepasst haben, dass sich keine Frau aus Versehen an ihre Seite praktisch verirrt hatte. Und die Chance habe ich einfach ergriffen, auf der Frauenseite dann ja diese Mauer dann auch zu berühren. Und das war dann für mich so ein Moment, ich habe einfach nicht daran geglaubt, dass ich tatsächlich jemals dieses Land bereise. Und das hat was ganz Eigenartiges, Positives mit mir gemacht. Natürlich sind da solche Dinge wie, dass man von der Frauenseite her trotzdem sozusagen durch diesen Zaun halt schaut, dass dann eben die Männer auch ordentlich beten. Das fand ich dann schon wieder als Gedanke witzig. Zwar dürfen wir nicht gleichberechtigt an der Mauer beten, jeder hat seinen Teil, aber die Frauen dürfen trotzdem insoweit kontrollieren, dass ihre Männer auch richtig beten. Also das hat schon wieder was sehr, ja, zum Schmunzeln dieser Gedanke mich dann gebracht.
Okay, und wie ist dir eigentlich ansonsten so der Schabbat aufgefallen in Jerusalem? Also ist ja nun wirklich eine recht religiöse Stadt im Vergleich zu Tel Aviv zum Beispiel. Also ich denke mal, die Straßen waren etwa so ruhig wie jetzt bei uns hier in der Corona-Krise.
Das habe ich zum Beispiel gar nicht so empfunden, weil trotzdem der Wochenmarkt ging weiter, jetzt eher weniger für die Strenggläubigen, aber man hat trotzdem dieses, freundlich ausgerückt, diesen großen Ameisenhaufen hat man trotzdem irgendwie präsent gehabt. Und es war eher spannend zu sehen, wie so grüppchenweise die Männer mit ihren Söhnen halt herumliefen. Frauen hat man eher weniger gesehen und ich fand es auch spannend zu beobachten. Am Schabbatabend hatten wir im Hotel, war das Hotel total ausgebucht und man sah halt größere Familien, die dann richtig Schabbat gefeiert haben. Zwar jetzt eher weniger, dass die Frau mit der Kerze den Schabbat eben ja einläutet. Das fand ich ein bisschen schade, das nicht zu sehen. Aber spannend, dass halt auch schon von klein auf der Gebetsschal getragen wird. Und dann hatten manche Jungs keine Locken, dann hatte man wieder Locken, aber die Kippa war auf jeden Fall mit dabei. Das, und über Tag.
Und das war im großen Speisesaal, so dass ihr da mit dabei sein konntet? Oder wenn du sagst, das waren so verschiedene Gruppierungen, die da also Schabbat gefeiert haben?
Genau, das war wie so ein großes Buffet hatten sie da aufgebaut und die haben dann ganz normal ihren höchsten Feiertag mit uns dazwischen gefeiert.
Und die nächsten Tage, was habt ihr dann noch so in Jerusalem unternommen?
Wir haben uns sehr viel angesehen. Klar waren wir dann am Samstag dann auch in der Grabeskirche. Das war eher so eine sehr verworrene, sehr belächelnde Situation, denn in Deutschland und auf der ganzen anderen Welt rief man aus, um Gottes Willen keine Veranstaltungen von 1000 Menschen besuchen. Naja, und wir wurden da halt wie die Touristen in diese Grabeskirche zu über 1000 Menschen halt hineingefercht und haben dann diverse Gottesdienste, die im Minutentakt dort abliefen, dann eigentlich miterlebt und das erstmal zu verarbeiten. Ich war Samstagabend ziemlich platt, als der Schabbat dann auch vorbei war. Aber wir haben viel die Stadt gesehen, haben praktisch den Kreuzigungsgang von Jesus abgelaufen. Also nicht das nachempfunden, dass er wirklich das Kreuz getragen hat, aber durch diese Menschenmassen gedrängt zu werden, hatte ich schon das Gefühl, mein eigenes Kreuz dort zu tragen. War sehr spannend, einfach alles in allem zu sehen um die Klagemauer herum. Natürlich haben wir uns auch von außen eine Moschee angeguckt, das aber eher dann ein paar Tage später, bevor wir zurückgeflogen sind. Und ich habe auch die Kirche zum Beispiel, fällt mir noch ein, gesehen, wo Jesus das letzte Mal gepredigt haben soll, mit den tollen Olivenbäumen herum. Also ich habe wirklich viel von der Stadt gesehen, sodass ich das jetzt gar nicht im Einzelnen wiedergeben könnte.
Wart ihr in Yad Vashem?
Waren wir auch.
Und wie war das für dich?
Sehr emotional. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass das, also es waren wenig jüdische Menschen präsent. Ich hatte eher das Gefühl, dass das für uns Deutsche in Anführungsstrichen eher wie so ein Mahnmal gebaut wurde. Das war sehr emotional.
Das ist ja auch eine sehr, sehr umfangreiche Ausstellung, die man eigentlich mit einem Besuch gar nicht abarbeiten kann, ich mal sagen.
Ja. Überhaupt nicht. Wir hatten leider nur 2 Stunden dort.
Ach so, und, ja, das ist gut.
Ja. Haben dann zwar den Kinderfriedhof gesehen und sind dann auch in das Museum hinein. Und ich muss sagen, dieses Museum allein von der Architektur her, aber auch von den Inhalten, wie da wirklich ganz hochintelligent museumspädagogisch geführt wird mit Originalaufnahmen und ganz vielen Exponaten, das war so überwältigend. Also ich kann es, so traurig dieser Ort auch ist, aber so aufklärend er auf der anderen Seite auch sich präsentiert, ich kann es nur empfehlen, dorthin zu fahren.
So, jetzt hast du mir erzählt, dass ihr auch einen Kibbutz besucht habt. Und Kibbutzim waren ja so, also zur Zeit der Staatsgründung, also fast ein sozialistisches Gesellschaftssystem. Und ich glaube, ganz so ist es heute nicht mehr. In welchem Kibbutz wart ihr eigentlich und was habt ihr dort erlebt?
Also in dem Kibbutz, wo wir waren, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, es war das Kibbutz Shar HaGolan, Nähe der Stadt Jerusalem und sehr nahe der jordanischen Grenze. Das haben wir dann wirklich sehr live erlebt, dass auf beiden Seiten man hochbewaffnet präsent war. Dadurch, dass wir leider nur eine Nacht dort hatten, haben wir ein Gespräch geführt mit einer Kibbutzinerin, die tatsächlich vor 83 Jahren dieses, du sagtest, fast sozialistisch, ich habe das als sehr hoch sozialistisch Kibbutz geprägtes kennengelernt. Sie erzählte dann von der Erbauung, aber auch, dass die älteste Kibbutzinerin dort 110 Jahre alt ist. Und die Rednerin erzählte uns dann eben nach, dass diese Kibbutzinerin immer wieder halt sagt, Gott hat mich vergessen.
Was haben die dort gemacht in dem Kibbutz? Also haben die noch gearbeitet? Also war, also nicht die 110-jährige Frau wahrscheinlich nicht, die hat es eher kontrolliert, dass die alle fleißig sind. Aber war das so eine Art, also sagen wir, Museumskibbutz, wo man erzählt hat, wie das früher mal war? Oder war der noch richtig im Betrieb, wo die auch also noch irgendwas angebaut haben, Natur oder also Landwirtschaft oder so?
Das haben wir jetzt eher weniger mitbekommen. Sie hat erzählt und auch immer wieder betont, wenn dieses Kibbutz nicht so reich wäre, wie es ist, weil die wohl sehr stark in wiederverwertenden Plastikunternehmen sind, würden die dort einfach nicht überleben. Also sie meinte, jeder bekommt ein relativ großes Taschengeld, so 1000 Schekel pro Monat. Ansonsten wäre dort alles abgedeckt, aber jeder kann noch das machen, worauf er praktisch Lust hat. Hauptsache, es würde halt der Gemeinschaft dienen, also von in der Wäscherei arbeiten, in der Küche. Ihr Mann, der jetzt auch schon locker auf die 90 zuging, der war total happy darüber, dass er jeden Morgen die Kühe mit verpflegen konnte. Also jeder hatte da, wie der Bienenstock an sich funktioniert, seine Aufgabe.
Also die hatten noch Landwirtschaft und machten auch dieses Kunststoffrecycling sozusagen. Das war denn ihre Einnahmequelle, ja?
Die größte, damit sie sich finanzieren können. Aber war auch interessant, dass sie von sich erzählte, dass ihre 4 Kinder gar nicht in dem Kibbutz leben. Die sind alle weggezogen. Und sie sagte realistisch, aus ihrer Sicht würde in 5 Jahren diese sozialistischen Strukturen auch nicht mehr vorherrschen. Einfach, weil es nicht mehr modern ist.
In Tel Aviv wart ihr auch bestimmt, ne?
Ja, ein paar Stunden.
Ein paar Stunden. Und da ging es die ganze Reise Bauhaus. Und ihr wart dann dort in der Hochburg des Bauhauses. War so ein paar Stunden.
Ja, aber war trotzdem sehr interessant. Wir hatten da einen total coolen Guide, dessen Eltern ein Bauhausmuseum haben oder eher einen Shop, eher gesagt. Und er hat uns dann eine Stadtführung durch Tel Aviv gegeben und da haben wir natürlich super viele tolle Bauhausstile nacheinander gereiht gesehen. Also so viel kann man gar nicht aufnehmen, wie viele Häuser dort eben noch stehen. Das ist schon witzig, wenn man überlegt, dass 1925 eigentlich Tel Aviv als Blumenstadt nur existieren sollte und gerade mal 20.000 Einwohner hatte. Ein paar Jahre später die Anzahl der Einwohner schon auf 30.000 gestiegen war. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil das so eine Großstadt ist. Als würde man durch Paris laufen, die Champs-Élysées entlang und diese einen Boulevard nach dem anderen. Wahnsinnig große Stadt einfach nur.
Aline, ich danke dir. Also ich denke, wir können das auf diese Weise uns bald mal wieder unterhalten. Ne? Vielleicht zum Beispiel über die jüdisch-israelischen Kulturtage, die du ja also im Herbst hoffentlich dann managen kannst.
Radio Frei Stadtgespräch.
Der Nachhaltigkeitsreport fällt heute etwas kürzer aus. Und ich möchte wissen, wie auf dem Bereich der Nachhaltigkeit zurzeit gearbeitet wird.
Josef Alke am Telefon. Hallo, ich grüße dich. Wie geht's dir?
Guten Morgen, Richard. Mir geht's soweit gut. Das ganze Büroteam ist weitgängig als Familienarbeit und von dort aus arbeiten im Homeoffice. Ich bin jetzt gerade hier fast allein in dem Haus, im Probehaus der Vereine und beschicke mit dir jetzt meinen Tag.
Josef, wir haben ja den Nachhaltigkeitsreport seit einigen Jahren laufen und da war immer wieder die warnende Stimme, wir können nicht so weiterleben, wir haben nur diese eine Welt. Diese ganzen Ideen kriegen jetzt durch den Coronavirus einen unheimlichen Aufschub, einen Auftrieb. So, nun ist die Frage, wie gehen die Nachhaltigkeitsvereinigungen, die NGOs damit um?
Die gehen da völlig unterschiedlich mit um und es gibt da schon gegenläufige Tendenzen, warnende Stimmen. Andere sagen aber, genau so dürft ihr jetzt gerade nicht argumentieren, sondern das, was jetzt die Bundesregierung macht, was ja durchaus auch viele in Kommunen oder in der Wirtschaft schon positiv dargestellt haben, ist, jetzt geht es erstmal darum, wirklich diese Krise mit möglichst wenig Toten, möglichst wenig Schwerkranken, möglichst wenig leidenden Firmen und Pleiten hinter sich zu bringen und dann natürlich das Richtige zu tun. Und so ein bisschen schwingt bei denen, die da jetzt nicht einfach sagen wollen, haben wir euch immer schon gesagt, dass man gucken sollte, ob bei den vielen Milliarden, die letztes Jahr schon beschlossen waren für große Strukturpakete in der Bundesrepublik, aber auch jetzt mit den Corona-Hilfen, vielleicht bei dem, was jetzt in der Wirtschaft sich ändert oder umbaut, das mitbedacht wird. Also nicht einfach, wir geben jetzt Geld und nachher werden die Autos weiter so. Was kann in dieser Krise bei all den Gedanken, die man jetzt erstmal an Krankenhäuser, Pfleger, Ärzte, die Gesundheit der Menschen und der Firmen zusammen denken muss, trotzdem zeitgleich an guten Beispielen, was auch danach anders sein muss, auf den Weg bringen. Ein Beispiel in Erfurt, ich habe mich sehr gefreut, zum Beispiel in der Zeitung, letzte Woche stand drin, dass die Ella Lastenrad-Initiative den Mitbürgerinnen und Mitbürgern hier in Erfurt anbietet, Lebensmittel bis an die Tür zu fahren. Warum muss so etwas nach einer Corona-Krise wieder auf Null zurückgefahren werden, nur für die Üblichen, die das nutzen? Warum nicht tatsächlich im Stadtteil mehr mit Lastenrädern ausfahren, mehr mit sozialer Nachbarschaft und gegenseitiger Hilfe, was auch mit Studenten gerade an der Fachhochschule organisieren, zu tun? Das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Nicht so wie das früher bei den Grünen war, mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen und sagen, wir machen den Sprit teurer oder wir machen einen vegetarischen Tag, sondern was können wir gemeinsam in der Krise trotzdem lernen?
Also ganz wesentlich ist, das hast du jetzt schon angesprochen, ist die Verteilung der Mittel. Da muss es wahrscheinlich eine Umverteilung geben. Und ich bin jetzt darauf gestoßen, dass zum Beispiel im Bundeshaushalt 2020 die Ausgaben für die Gesundheit an fünfter Stelle liegen mit, glaube ich, 5 Milliarden, aber die der Verteidigung und Rüstung an zweiter Stelle mit 45 Milliarden. Wahrscheinlich muss da auch ein Umdenken erfolgen. Oder wie siehst du das persönlich oder wie sieht man das in Reihen der NGOs aus dem Nachhaltigkeitsbereich?
Das ist im Prinzip auch wieder eine potenziell lange, wie üblich heute bei mir. Entschuldigung, Richard und verehrte Hörerinnen und Hörer, das ist auch wieder eine eigentlich bekannte und viele Diskussion. Also auf der einen Seite hat mit dem letzten Koalitionsvertrag, den Rot-Schwarz gemacht hat in Berlin, man eine Kommission zur Untersuchung der Fluchtursachen auf der Welt eingerichtet. Da wollte man eigentlich ganz große Enquete-Kommission haben. Man hat aber eine Kommission gemacht, die sollte vielleicht auch dieses Jahr ihren Bericht irgendwann vorlegen. Und durchaus durch viele Parteien, durch die einzelnen Abgeordneten hindurch, ist das Thema natürlich Last und die Fluchtursachen, warum Leute aus Afrika oder anderen Teilen der Welt nach Europa über das Mittelmeer oder über den Atlantik jetzt zu den Kanaren kommen, bekämpfen. Die wollen eigentlich ja gar nicht weg aus ihrer Heimat, sondern die müssen dann natürlich vernünftige Lebensexistenz und Arbeitsbedingungen haben für ihre Familien. Also ist es im Prinzip ja eine künstlich gemachte Situation, an der wir durchaus mit unserer europäischen Landwirtschaftsexportpolitik und anderen Fragen die Fachleute übereinstimmen seit vielen Jahren. Wenn man das nicht macht, muss man natürlich militärisch irgendwann die Grenzen oder alle möglichen Vereinbarungen Amerikaner und die Franzosen und die Deutschen und die Briten sich anders zu orientieren. Also steigt zwangsläufig gerade so die andere Seite der Verteidigungshaushalt. Gleichzeitig ist aber der Verteidigungshaushalt gekoppelt mit Entwicklungshilfe. Das heißt, wenn so und so viel im Bund für bestimmte ausgegeben wird, soll eigentlich auch in der Entwicklungshilfe mehr passieren. Die Frage ist immer, wie sinnvoll das ist, und jetzt noch den ganz konkreten Punkt. Ja, das ist eben, ob das dann wie gemacht wird oder ob das nicht einfach auch dann immer noch die Ausgaben an den falschen Stellen sind. Wahrscheinlich wäre mit einfach einer anderen Exportpolitik, einer anderen Landwirtschaftspolitik in Europa und in Deutschland Afrika in vielen Teilen mehr geholfen, als jetzt künstlich wieder Milliarden in irgendeine Art von Entwicklungshilfe zu geben. Das heißt, was sind faire Löhne für die Produktion von Textilien in Bangladesch? Und alles das, was wir in den Nachrichten sehen, wäre ja zu ändern. Und das geht durch die Parteien und durch die natürlich auch mit Schwerpunkten bei den Grünen oder bei der SPD, anders als bei Teilen der CSU, der CDU oder FDP. Aber das geht überall durch. Aber es sieht nicht so aus, als würde diese aktuelle, ich sag mal, Krisensituation in der Größenordnung da zu anderem Handeln im Grundsatz gerade führen. Jetzt geht, glaube ich, gerade in dem Krisenmodus darum, wie ja in den Nachrichten jeden Tag auch zu hören ist, man kann das Wort ja auch verwenden, es wird gerade einfach wöchentlich und vierwöchentlich auf Sicht gefahren, andere Katastrophen zu verhindern. Und wer jetzt große Zukunftsperspektiven gerade aufmacht, der, wie sagt der Helmut Schmidt früher immer so, der muss zum Arzt gehen. Und das ist, glaube ich, zurzeit das Dilemma, dass eigentlich klar ist, wenn eine Industrie jetzt überall Beatmungsgeräte und Masken und anderes produzieren kann, man kann sich ja scheinbar relativ schnell für bestimmte Dinge umstellen. Die Frage ist, was ist aber das, was diese Gesellschaft nachher gebraucht?
Trotzdem muss man ja jetzt in der Zeit, wo alles auf die Abwehr der Krisenfolgen läuft, in die Zukunft denken. Und ich meine, dass der Nachhaltigkeitsrat da jetzt auch die Zeit hat, wahrscheinlich andere Strategien oder neue Strategien zu erarbeiten, wie diese Nachhaltigkeitsziele noch vehementer an die Politik herangebracht werden können. Sind solche Bestrebungen im Gange?
Also nach meinem Kenntnisstand, aber da bin ich ja nicht der maßgeblich angebundene, sind solche Bestrebungen in jedem Falle im Gange. Aber nochmal den Schritt zu dem eben Gesagten insofern als Antwort auf deine Frage. Der Rat macht seit Jahren durchaus höflich formuliert, aber doch sehr deutliche Stellungnahmen an die Bundesregierung. Das soll er ja auch tun, wo er sagt, was eigentlich ansteht. Auch ein Peer Review 2018 mit internationalen Experten hat eigentlich dort schon sehr deutlich gesagt, wie auch die Peer Reviews davor, ein paar Jahre ältere, mehr Mut zur Verbindlichkeit. Wovor hat Deutschland eigentlich Angst? Also wenn nicht ihr die Energiewende schafft und andere Dinge, wer dann? Eure ganzen technischen und auch bürokratischen Verwaltungs-Know-how, was ihr habt. Also eigentlich der Rest der Welt guckt. Also was hindert euch eigentlich daran, haben die Experten mal gesagt, das zu machen. Und trotzdem bleibt es im Klein-Klein gerade hängen. Warum jetzt die Bundesregierung auf den Rat heute anders hören sollte als letztes Jahr, kann man nur hoffen. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass heute Tag und Nacht, und das nehme ich wirklich allen ja in der Bundesebene dort auch ab, von Bundestagsabgeordneten bis zu den Regierungsmitgliedern und der Kanzlerin und dem Kanzleramtschef, die arbeiten ja alle Tag und Nacht und bewältigen in kürzester Zeit Gesetzesvorhaben, da ist die Frage, wo grob gehobelt wird, fallen auch grobe Späne. Ne?
Aber Josef, mal zurück jetzt auf Nachhaltigkeit in Thüringen. Da ist ja doch einiges getan worden in den letzten Jahren. Das haben wir immer wieder festgestellt. Viele Aktionen sind natürlich jetzt aufgrund der Corona-Krise eingefroren worden. Wie muss man sich denn vorstellen, wie wird denn jetzt auf diesem Gebiet hier in Thüringen im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet?
Ja, zum einen ist es ja wie in anderen Strukturen auch. Es wird natürlich ganz normal, also zum Beispiel der Beamte Arbeiter, Richard, deswegen Thüringen hat Projekte, die sich ganz viel zum Beispiel auch auf Thüringen beziehen. Das ist das Nachhaltigkeitszentrum oder die Thüringer Beschaffungsallianz. Und mit dem, was ja in der Wirtschaft, in den Verbänden, in den Krankenhäusern gerade ist, ist es da genauso. Das heißt, in diesen Projekten und Vereinen, aber eben auch in anderen, arbeiten natürlich entsprechend der Förderaufträge, die sie vom Land bekommen haben, die Akteure weiter. Im Prinzip im Homeoffice. Die einen machen mehr Familienarbeit, weil sie sich mit ihren Partnern dort in die Kindererziehung und Schule gerade reinteilen müssen. Andere sitzen geschützt vor anderen eben in ihren Homeoffice und arbeiten den ganzen Tag. Ich sitze zum Beispiel alleine in einem Büro und anstecken kann und keine Wege habe, mit Leuten in Kontakt zu treten und arbeite meine 8 Stunden an den Themen, die wir tun, vor mich hin. Es sind jede Menge Veranstaltungen, also diese öffentlichkeitswirksamen Gruppenveranstaltungen sind abgesagt. Dafür konzentrieren sich nicht nur wir, sondern andere Vereine auf die Inhalte. Und wir haben zum Beispiel als Nachhaltigkeitsbeirat in Thüringen jetzt letzte Woche eine Telefonkonferenz als Sitzung gehabt, was denn wir jetzt aus dem Arbeitsgruppen wir hatten, als nächste Schritte gerade der Landesregierung noch empfehlen können.
Also das, es wird weitergearbeitet und es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und ich hoffe, dass wir dann, wir beide, auch regelmäßig im Nachhaltigkeitsreport dort über Fortschritte berichten können.
Ja, ich finde im Prinzip das, was du auf den Empfehlungen des Bundesnachhaltigkeitsrates, also Rat für nachhaltige Entwicklung, der in Berlin sitzt, oder auch des Thüringer Beirats, all diese Ziele, die in den Nachhaltigkeitsstrategien von Bund, Ländern und Kommunen stehen mittlerweile, das haben wir ja auch in Thüringen, dass Kommunen Nachhaltigkeitsstrategien mittlerweile haben, das nennt sich global nachhaltige Kommune, ist die erste Runde im letzten Jahr beendet worden. Da ist einfach die Frage, ob all das, was da drin steht, eben auch in Richtung Umsetzung stärker gelingt. Das heißt also, Deutschland mangelt es nicht an guten Konzepten und Strategien. Die Frage ist, wie realistisch, das hat ja auch dieses Expertengremium international gesagt, werden die umgesetzt? Das ist das eine. Und das zweite ist, alle reden gerade, man braucht nur die Nachrichten und die Spezialsendungen, die überall nach den Nachrichten gerade kommen, ja darüber, was nützt es eigentlich, dass wir uns jetzt abends auf die Balkone stellen, um das mal ganz konkret zu machen, und die Pfleger und Pflegerinnen in Krankenhäusern oder die sich um Altenheim und alles kümmern, da beklatschen, wenn eigentlich alle seit 20 Jahren sagen, dass das Lohnniveau für das, was in der Pflege, in der Grundschulbildung, in Kinderhorten und all gemacht wird, oder die Überlast der Bereitschaftsdienste der Ärzte und Pfleger. Die Frage ist, wie gerecht ist eigentlich unsere Gesellschaft und was nützt es jetzt, ein paar Prozent Steueraufschub oder Steuernachlass zu geben, um es ganz direkt zu sagen, wie intensiv reagiert Arbeitgeber und Gewerkschaften mit der Bundesregierung zusammen, um zum Beispiel hier auch für eine angemessene Verlohnung, Entlohnung der Arbeiter. Ist dies der Einstieg eigentlich, dass uns bewusst wird, was Familienarbeit, gesellschaftliche Arbeit ist? Es wird ja selbst von seriösen Leuten in den Mund genommen, wollen wir nicht jetzt möglicherweise dieses ganze bürokratische Hin und Her lassen. Und man sagt für dieses Jahr, wir probieren einfach, wenn das sowieso ein großes Experiment ist, das bedingungslose. Was erfinden wir jetzt an neuen Formularen und Bürokratie, sagen einige Experten, um es anders zu machen. Das ist das eine, was ich dir vielleicht nochmal sagen wollte, also wie geht die Gesellschaft insgesamt. Und das ist eine Studie, die ich vielen ans Herz legen kann, vom Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen, mittlerweile einige Jahre alt. Die sprechen von der notwendigen großen gesellschaftlichen Transformation, ein neuer Gesellschaftsvertrag, den wir brauchen, miteinander. Und wenn ich jetzt positiv mit dir schließen wollen würde, dann würde ich sagen, jetzt geht es erstmal darum, Kranke, Sterbende, Demente in Altenheimen, Kranke in Altenheimen, mit all dem, was hier uns zu Gebote steht, zu pflegen und gesund zu machen. Und dabei dann diese Gedanken, was wir positiv beispielen in dieser gesellschaftlichen Unterstützung, die überall in Stadtteilen und Kommunen gerade passiert, eigentlich daraus, was wir danach auch weiter haben. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Also nicht jetzt den zweiten vor dem ersten Schritt tun, aber diesen zweiten Schritt jetzt anfangen, mich auch im Interesse der nächsten Entscheidungsfindung der europäischen Förderprogramme einzubringen.
Ich danke dir für die Informationen und wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit und wir hören uns wieder.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Zu Fuß um Erfurt, zu Fuß in Thüringen. Roland Barbour hat in über 60 Exkursionen in und um Erfurt seine nähere Thüringer Heimat erforscht. Die vorhandene Literatur zu diesem Bereich war ihm nicht ergiebig genug. Der Eintritt in den Ruhestand verschaffte ihm das notwendige Zeitvolumen. So legte er rund um Erfurt über 1000 Kilometer zurück, besuchte Städte, historische Gebäude und Objekte und hat darüber Bücher geschrieben, zur Nachahmung empfohlen. Das folgende Gespräch habe ich recht umständlich aufgezeichnet und deshalb auch nur gekürzt wiedergegeben.
War für Sie von Anfang an klar, dass Sie zu den Wanderungen auch die ganzen Erlebnisse aufschreiben wollen? Haben Sie da die Fakten ausgewählt?
Das Ziel war ja auch nicht die Tiefe. Das Ziel war eigentlich denjenigen, der das liest oder anschaut, einschließlich mit der Heimat zu beschäftigen, weil wenn ich jetzt die Leute sprechen höre, dann kennen die Mallorca, die kennen dieses, die kennen jenes, die kennen den Dom in Erfurt, die ganz grobe Geschichte, ne? Ja. Aber sie kennen nicht die Hintergründe, und die Hintergründe meine ich nicht, sie kennen nicht die kleinen Kirchen, die Kapellen, die davor und danach standen, oder bestimmte Besonderheiten, die in Erfurt da sind. Dann schaue ich zum Beispiel mal in die Keller rein, der Michaelisstraße, der Allerheiligenstraße, sind hier so sehr schöne Keller, aber sind nur eingeschossig und sie haben diese typischen Fassausbuchtungen, also kleine Geschichten, die man eigentlich gar nicht weiß, warum die da sind. Und es geht darum, eigentlich Neugierde zu schaffen und das Auge zu öffnen für das, was verborgen ist. Ja? Zumal ein Haus zu erkennen, wie zum Beispiel in der Juri-Gagarin-Ring, die ehemalige Klippmühle, gleich neben dem Burenhaus. Da sind ein paar Gebäude, die noch als Fachwerk zu erkennen sind, das ist ein Gebäude der Klippmühle. Solche Kleinigkeiten zu machen, aha, da ist was, das könnte mich interessieren. Und also Interesse zu wecken, weg von den großen Sehnsucht hin zum Kleinen, weil das Große lebt nicht.
Nun können Sie natürlich bei über 2000 beschriebenen Objekten, können Sie natürlich nicht bis in die Tiefe recherchieren. Nach welchen Kriterien haben Sie?
Ja und nein. Also das, wie gesagt, die Planung habe ich zuvor gemacht. Die Planung geht von meinen Wissenschaft und meinen Interessen aus, für den Weg. Ja, nicht für die Objekte, für den Weg. Der Weg wird geplant, nicht die Objekte. Und dann mache ich halt meine Hunderten oder Tausende von Fotos, und bis es tatsächlich die ersten 14.000 Fotos gemacht. Und die Grundlage natürlich meiner Antikartensammlung, die man halt hat, und Fotosammlung und auch meine eigenen Bücher und Zeitschriften, die bis über 100 Jahre, weit über 100 Jahre zurückreichen, also Gartenlaub und ähnliches. Und das ist der Ausgangspunkt. Und da habe ich mir bewusst das Gespräch vor Ort gewählt, wenn ich Leute traf, die kompetent waren. Es gibt nicht sehr viele. Und habe auch mit Ortschronisten gesprochen bei den Dörfern, wenn ich es erwischt habe. Aber das war nicht das Ziel. Ich wollte keine perfekte Geschichtsdarstellung machen, sondern ich wollte die Objekte machen. Die Objekte sollen für sich sprechen. Und jedes Objekt hat eine gewisse Geschichte, die man sieht, und eine Geschichte, die man nicht sieht. Und auf Kleinigkeiten Aufmerksamkeit machen, zum Beispiel mal den wilden Mann als Architektursymbol, ja, warum die an den Haus angebracht wurden, auch die fratzende Notzle in der Notlebner Kirche, oder mal die Geschichte auch der Kriegerdenkmale, weil diese vier haben verschiedene Typen dort, ja, die Besonderheiten dessen, und sie unterscheiden, weil die tauchen auch nirgendwo auf, oder mal bei den Kirchen, das sind ja besonders, die als Geschichte der Saalfelder Altäre, da habe ich ja die Grundlagen am Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert, weil da sind relativ wenig drüber geschrieben. Oder mal zu den Fragen der Hinrichtungsstellen, wie Rabenhügel und ähnliches, oder hier bei Eigersleben, da habe ich nochmal meine Damen und Herren zurückgegriffen. Und was so alles zum Objekt keine gesamtgesellschaftliche Einordnung.
Ja, ja. Haben Sie für Ihre Wanderungen dann zusätzlich noch Ortschronisten oder sachkundige Leute konsultiert oder haben Sie das, was Sie aufgeschrieben haben, nur auf Ihrem Wissensstand, was heißt nur, also von Ihrem Wissensstand aus publiziert?
Ja, wenn ich die Fotos mache, machen sie eigentlich einfach so, dass die Knipsen immer so gezielt. Also wenn ich zum Beispiel, wir dürfen immer auf den Weg hinweg und dann gehe ich mal in die Kirche reingehe, dann habe ich immer die Altäre gewählt, also Dateifotos, Deckenfotos. Und da ich versuche, in so ein Objekt, wenn ich hineingehe oder mal Rathaus oder so, das hier darzustellen, greife ich logischerweise mal einige raus, nur zum Thema passen, nicht egal welche.
Ja.
Von den 14.000 haben wir vielleicht 2.000 verwendet für die Bücher. Das ist klar. Also die Auswahl ist letztendlich immer zum Thema passen, weil Text und Bild müssen eine Einheit bilden. Und wenn Sie Bücher reinschauen, ist das Bild immer so, Bücher immer so gestaltet, dass Sie den Text und das Bild dazu oder hervorheben, so dass Sachen auf einen Blick erfassen können. Das ist wichtig. Also Sie haben gesagt, mit ein paar Hervorhebungen zu arbeiten, weil ich lese anders, ich lese im Prinzip flächig, andere lesen kleinig. Und das muss man sofort erblicken, worum es eigentlich geht. Und das andere, was für mich beim Buchgestalten dann wichtig ist, war für mich, es dürfen keine Unklarheiten sein. Also wenn ich einen Fachbegriff habe, ich spreche zum Beispiel mal über eine Articula oder über Architektur oder über Sonderfrieden in 1802 zum Beispiel, das kann ich nicht erwarten von dem Leser, dass er das weiß oder dass er irgendwo nachschlägt, sondern ich muss ganz kurz irgendwie auf das eingehen, was das eigentlich ist, wenn es nur ein Satz ist, damit auch das versteht, worum es eigentlich darum ging.
Herr Barbour, jetzt haben Sie 11 Bände mit Ihren Wanderungen Wege um Erfurt veröffentlicht. Und wenn ich Sie so höre, liegen aber da noch 5 Bände in der Schreibtischschublade.
Nicht die Planwirtschaft. Man muss halt, wenn man Weg angefangen hat zu laufen, bei der Weg.
Ja?
Der Weg heißt letztendlich nicht sich dafür zu interessieren und niederzuschreiben, dann muss er gucken, was der Zielpunkt ist. Und das Zielpunkt kann nicht ein kurzes Ziel sein, das ist langweilig, sondern muss ein weiteres Ziel setzen, Herausforderung sein. In körperlicher Hinsicht, das Laufen im Radfahren, meine Touren werden jetzt in ja bis zu 160 Kilometer. Und jetzt im April fahre ich wieder auf den Rennsteig hoch, mit normalem Fahrrad ohne Motor, von Erfurt aus. Ja. Und darum geht es eigentlich, und dass man dabei auch die Augen offen hält. Und wenn ich das geplant habe, bis zum 80. Lebensjahr, werden das ja 35 Millionen.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.